Wow, diese Woche ist mal wieder unglaublich viel passiert. Ich bin jetzt in Montreal. Euer wöchentlicher Zirkus-Hotline-Anruf kommt dieses Mal direkt live aus Montreal, aus Kanada. Das erste Mal aus einem anderen Kontinent. Das ist doch auch schon mal was Schönes. Es ist gerade Freitagabend. Ich sitze in meinem Bett, in meinem kleinen Apartment, was ich hier gerade in Montreal gestellt bekommen habe. Ich muss dafür nichts zahlen. Ich werde es hin und wieder mal gefragt, ob ich für Engagements, wenn ich irgendwo arbeite, für meine Flüge oder für meine Unterkunft zahlen muss. Das muss ich nicht. Also hier werden meine Flüge nach Montreal wurden übernommen, genauso wie mein Apartment, kleines Apartment, was ich hier habe. Und das Ganze dieses Mal vom Cirque du Soleil, denn ich bin für 2 Wochen in Montreal zusammen mit dem Cirque du Soleil als Artistin. Ich arbeite ja mit dem Cirque du Soleil manchmal auch für Videoproduktion zusammen. Das ist aber nur so eine kleine Sideline. Als Artistin mit dem Cirque du Soleil zu arbeiten, ist eine ganz andere Liga und eine ganz andere Geschichte. Und darum wird es heute wahrscheinlich hauptsächlich gehen. Vielleicht muss ich ganz kurz ausholen. Ich gehe mal davon aus, dass alle Leute den Cirque du Soleil kennen. Aber falls ihr den nicht kennt, es ist der größte Zirkus der Welt. Größte in der Hinsicht von, es werden Shows gespielt auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten, außer vielleicht der Antarktis. Ich weiß nicht, ob es auf der Antarktis Zirkus gibt. Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt den Zirkus schon seit über 40 Jahren. Und Cirque du Soleil ist dafür bekannt, dass er ohne Tiere arbeitet. Dass immer irgendwie eine Storyline und so eine Art Geschichte in jeder Produktion mit drin ist. Dass es die besten Artisten aus der ganzen Welt sind. Und dass es eine neue Art von Zirkus ist. Damals war es so die moderne Art, mittlerweile ist es schon so eine eigene Kategorie für sich selber, weil es noch modernereren Zirkus gibt. Aber es sind immer sehr aufwendige Kostüme, ein sehr aufwendiges Make-up. Es wird sehr viel ins Detail gedacht. Auch jede Requisite, jedes Equipment ist designed. Es wird sehr viel Geld auch reingesteckt in die Produktion. Also alle Kostüme sind handgefertigt, gehen durch die Hände von einem Designer, Designerin, dann Schneider, Schneiderin und alles handgemacht. Die ganze Musik ist komponiert. Eigentlich ist alles komplett handgemacht und aus dem Nichts erschaffen. Und als Cirque du Soleil damals gestartet hat, war das wirklich so was ganz Neues, das man so noch nie gesehen hat. Mittlerweile ist es ein Unternehmen, was einfach sehr aufwendige, große Live-Shows produziert. Es gibt sehr viele Resident-Shows in Las Vegas, wo sie dann so ein ganzes Theater umbauen und dann da eine Show spielen über Jahre hinweg. Es gibt zum Beispiel in Las Vegas eine ganz bekannte Show, die nennt sich O. Das ist eine Wassershow, die gibt es schon seit über 30 Jahren. Und da ist im Prinzip das ganze Theater ist wie so ein riesiges Schwimmbecken, wo aber der Boden vom Schwimmbecken flexibel ist, sodass man den hoch und runter fahren kann und man kann dann plötzlich ist dann das ganze Wasser weg und dann ist das ganze Wasser wieder da. Es springen Artisten aus unglaublich hohen Höhen in das Wasser. Manchmal verschwinden Artisten durchs Wasser oder kommen durchs Wasser auf die Bühne. Sowas gab es bis dahin noch nie und sie haben sozusagen Live-Shows und gerade Zirkus-Live-Shows revolutioniert. Was auch viele Leute manchmal ein bisschen durcheinander kriegen, ist, dass Cirque du Soleil ist ein Unternehmen, was sehr viele Shows gleichzeitig produziert und man kann gleichzeitig auf der Welt an verschiedenen Orten mehrere Cirque du Soleil Shows sehen. Also es ist nicht so, dass es so ein klassischer Zirkus ist, der jedes Jahr ein neues Programm hat, sondern es gibt parallel verschiedene Produktionen. Es gibt Shows, die touren in Zelten, in so riesigen Zelten. Da gibt es meistens immer eine Show, die ist auf Tour in Europa. Da ist im Moment gerade in Europa eine Show auf Tour, die nennt sich Allegria. Die kommt sogar auch nächstes Jahr nach Deutschland. Dann gibt es immer eine Show oder zwei, die touren in Nordamerika, dann meistens eine in Japan. Und es gibt so, ich schätze mal so 5 bis 7 Zeltshows, die durch die Welt touren. Dann touren sie manchmal auch in Arenas. Da sind sie dann kürzere Zeit in einer Stadt. Es gibt die Resident-Shows, wie ich eben schon erzählt hatte, die meisten davon sind in Las Vegas. Jetzt gerade wird eine eröffnet in Berlin. Und das ist der Teil, zu dem wir jetzt gleich kommen, den ich mache, es gibt Special Events. Cirque du Soleil macht Special Events. Wenn man den Cirque du Soleil buchen möchte für seine private Party, für sein Unternehmen oder für solche Events wie, vielleicht habt ihr gesehen, letztes Jahr oder vor 2 Jahren hat Helene Fischer in ihrem Konzert auch zusammengearbeitet mit dem Cirque du Soleil. das war so eine Special-Event-Produktion. Da hat sie halt den Cirque du Soleil eingekauft und der Cirque du Soleil hat dann was kreiert mit ihr zusammen. Oder zum Beispiel letztes Jahr hat Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party auch mit dem Cirque du Soleil zusammengearbeitet. Das ist auch so ein typisches Special-Event, was man so mitbekommt, was ja auch öffentlich ist. Es gibt teilweise auch so Kombinationen mit Städten, wo die Stadt den Cirque du Soleil kauft und die Shows dann umsonst sind. Sowas gab es zum Beispiel längere Zeit mal in Quebec City. Das war sehr cool, da konnte man im Sommer eine Cirque du Soleil Show umsonst sehen. Und sonst sind es wirklich so ganz private Events, wo einfach eine Firma oder eine einzelne Person den Cirque du Soleil kauft für eine Party. Das kann was ganz Kleines sein, man kann auch nur ein paar Nummern einkaufen oder halt eine ganze Showproduktion. Und in der Produktion, in der ich jetzt gerade mitwirke, ist es eine ganze Showproduktion. Es ist eine Show, die geht eine Stunde lang, die eingekauft wurde. Und wir stellen diese Show jetzt auf die Beine. Das Headquarter vom Cirque du Soleil ist in Montreal. Cirque du Soleil ist in Montreal geboren und die haben hier ein riesiges Gebäude, wo die ganzen Shows konzipiert werden, wo auch die ganzen Kostüme geschneidert werden, wo die ganzen Büros sind. Es sind ja über 3000 Leute angestellt beim Cirque du Soleil und die müssen ja irgendwo arbeiten. Weil aber im Moment dieses Headquarter, die Studios in dem Headquarter komplett ausgebucht sind, für eine Show, die sie gerade kreieren, die nennt sich Twas the Night Before Christmas. Das ist eine Weihnachtsshow, die sie jedes Jahr spielen in den Vereinigten Staaten. Wurde für unsere Produktion ein anderes Studio gemietet. Das heißt, wir sind gerade in einem Studio, das ist eigentlich so ein Filmstudio. Das haben sie jetzt 2 Wochen lang gemietet, komplett umgebaut, sodass wir alles da drin proben können, was wir da proben müssen. Das heißt, es wurden Löcher in den Boden gedrillt, damit man da Ankerpunkte hat. Es wird jeden Tag mit dem Catering Essen gebracht. Für mich ist jetzt gar nicht so viel Besonderes aufgebaut worden. Es ist einfach ein großer Boden. Zum Glück ist er hier auch ziemlich gerade. Aber es gibt halt für die anderen Nummern, je nachdem, dann Matten zum Beispiel. Es wurde so ein kleines Kostümatelier aufgebaut. Und im Prinzip ist es hier alles so eingerichtet, dass man alles hat, was man braucht. Was es auf jeden Fall auch gibt, sind verschiedene Soundsysteme, damit parallel geprobt werden kann. Und es gibt 3 Studios, also 3 in 3 Räumen kann man parallel proben. Und wir trainieren hier im Moment jeden Tag von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Wir müssen jeden Tag um 9 Uhr da sein, aber wir sind nicht unbedingt die ganzen 6 Stunden gebraucht. Je nachdem, was gerade geprobt wird, hat man zwischendurch auch eine Pause. Aber die Show, die am Ende auf die Beine gestellt wird, ist eine Stunde lange Show. Also es ist eine ganze, richtige Cirque du Soleil Show. Was ich euch nicht verraten darf, ist, wo die stattfindet oder für wen die genau ist oder was es genau ist. Ich glaube, im Nachhinein, beziehungsweise wenn ihr dann seht, dass ich irgendwo bin, an einem exotischen Ort, dann werdet ihr verstehen, das ist jetzt für die Cirque du Soleil Show. Aber weil es eben halt ein privates Event ist, haben die Leute, die das gekauft haben, natürlich auch mit eingekauft, dass davon niemand was erfährt. Ich bin hier gebucht worden als Solo-Artistin und ich glaube, wir steigen gleich mal ein bisschen in so ein tieferes, emotionales Thema ein. Vielleicht habt ihr mein Video dazu schon gesehen. Ich habe jetzt über 4 Tage lang, haben wir die Nummer geprobt, beziehungsweise wir haben die so erfunden. Wie das Ganze funktioniert beim Cirque du Soleil ist, dass es gibt einen Showdirektor, es gibt einen Creative Director, es gibt Choreografen, es gibt einen Akrobatik-Choreografen, also es gibt wirklich so eine Handvoll an Menschen, die alle so einen kleinen Teil mit beeinflussen können. Aber vor allem gibt es halt den Showdirektor, der eine Vision hat, zusammen mit dem Creative Director, und die haben sich jetzt zum Beispiel überlegt, okay, in der Show wollen wir einen Zierat haben, wir wollen eine Zieratfrau. Von dem Vibe her ist das ungefähr so die Energie, die wir suchen. Und die gehen damit dann zum Casting und das Casting wird den Leute vorschlagen. Dann wird man kontaktiert, so wurde ich auch kontaktiert, dann kontaktieren sie mehrere Leute. Man schickt dann nochmal so sein letztes Video ein, vielleicht kennen sie einen aber schon, und dann überlegen sie, wer am besten passen würde in diese Version, in diese Art von Nummer, die sie kreieren wollen. Und wählen dann einen Artisten, eine Artistin aus. Und die Artistin arbeitet dann zusammen mit diesem ganzen Team von Creatoren. Die Musik wurde mir vorgegeben von der Showproduktion, genauso wie mein Kostüm. Und sie casten natürlich schon jemand, der vom Stil her sehr ähnlich ist zu der Vision, die sie am Ende suchen. Also die Art von Nummer, die sie machen wollen. Sie hatten mir die Musik schon vor einigen Wochen geschickt und ich habe auch schon so eine grobe Version selber darauf kreiert Und als ich hier angekommen bin, haben wir im Prinzip alles nochmal komplett umgestellt und verschiedene Teile von der Nummer an verschiedenen Teilen der Musik angepasst. Wir haben zum Beispiel in meinem Fall, sind wir von hinten vorgegangen und gesagt, okay, Ende ziemlich episch, wir nehmen jetzt die größten Moves, die du machen kannst oder die machen willst, die tun wir an Ende und haben sozusagen angefangen, okay, jetzt machen wir dann das letzte Sequence. Dann als wir die platziert haben, dann sind wir Stück in Stück dann nach vorne gegangen, haben danach am Anfang gearbeitet und haben so einfach wie so ein großes Puzzle, wo man einfach jeden Tag kleine Stückchen zusammenbaut. Und nach 4 Tagen stand dann die ganze Nummer und wir hatten sozusagen das alles gemacht und dann war der Moment, um sie das erste Mal komplett ganz zu machen. Und in dem Moment kamen dann auch Creative Director, Show Director und die ganzen Leute, um zu gucken, ob wir auf dem richtigen Pfad sind. Weil bis dahin habe ich im Prinzip zusammengearbeitet mit der Choreografin, mit dem akrobatischen Choreograf und mit dem Coach, mit sozusagen einer Idee, wie das sein soll, aber die Show Directors, die waren nicht immer mit dabei. Und jetzt kam der Show Director, Creative Director und haben sich das alles angeguckt. Und es war wirklich so ein Moment, wo wir haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen ganzen Run. Und dann haben das aber auch viele Leute irgendwie mitbekommen im Studio drumherum. Es kam dann zum Beispiel auch die Frauen, die das Catering machen, die hatten in dem Moment kurz Pause und sind dann einfach gekommen und haben sich das auch mit angeguckt. Und das heißt, ich hatte dann auch so ein kleines Publikum. Und ich habe dann zum ersten Mal die Nummer komplett gespielt und habe sie aber dann auch richtig gemacht. Also wenn man performt, gibt es ja immer noch so diesen Performance-Modus, wo man richtig performt und sein ganzes Herz damit reinsteckt. Oder man ist in so einem, man nennt es auf Englisch nennt man das Marking, wo man sozusagen andeutet, was man machen würde, aber man macht es nicht ganz. Und ich habe in dem Moment aber dann wirklich gesagt, ich mache es jetzt full out mit allem drum und dran, auch mit Emotionen und auch mit Energie und einfach mit allem. Ich muss sagen, die Musik, die sie für mich ausgewählt haben, ist einfach der Hammer. Das macht unglaublich Spaß, auf der zu performen. Und die Vision, die sie für mich auch haben, ist so eine Art von, auf Englisch heißt es joyful. Es soll auch so aussehen, dass ich Spaß habe an der Sache. Ich soll einfach wirklich mit dem Rad im Prinzip losfliegen. Und das ist ja schon sehr ähnlich, wie ich Sierrad sowieso mache. Auf jeden Fall habe ich dann in dem Moment mein ganzes Herz da reingeschüttet in diese Performance und ich hatte auch unglaublich Spaß daran und das war wirklich so ein magischer Moment. Und ich habe dann meine Nummer beendet, die Leute haben applaudiert und der Creative Director kam auf mich zu mit Tränen in den Augen und hat sich bei mir bedankt und hat gesagt, boah Lea, das ist genau so, wie ich mir die Nummer vorgestellt habe. Und die waren einfach alle so, wow, krass, so auf der einen Seite so krass, dass ihr das in 4 Tagen aufgebaut habt, also in so kurzer Zeit sowas Tolles. Und gleichzeitig auch irgendwie, du hast mich so berührt mit deiner Performance. Und ich hatte halt noch nicht mal, ich war nicht geschminkt, ich hatte kein Kostüm an, ich hatte einfach meine Trainingskleidung an, ich hatte sogar so eine lockere Jogginghose. Also es war wirklich, es ging wirklich um die Performance, um den Moment. Und das war für mich was ganz, ganz Besonderes, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ich bin richtig gut im Duo, aber ich bin im Solo nur so okay gut. Es ist so eine komische Art und Weise, dass man sich manchmal irgendwie kleinredet und ich mir das über Jahre irgendwie gesagt hatte, dass ja, ich bin gut. Manchmal haben mich Leute gefragt, ja, bist du so unter den Top 10 der Welt oder unter den Top 20 der Welt? Und ich fand es immer sehr schwierig einzuschätzen, weil es halt doch einige andere Frauen gibt da draußen, die einfach auch mega krass sind oder halt auch besser sind als ich. Und ich fand es einfach immer schwierig, mich da überhaupt zu sehen oder mich auch in der Solonummer zu sehen beim Cirque du Soleil. Eine Solonummer ist halt einfach nochmal was Krasseres, weil man komplett alleine die Aufmerksamkeit hält von dem ganzen Publikum. Und ich habe schon Solos performt auf tollen Bühnen. Ich war schon im Moulin Rouge in Paris, habe ich auch schon Solos gemacht. Und auch jetzt diesen Sommer in der Operette in Neustrelitz, da war ich ja Invited Gast und da habe ich ein Solo gespielt, da war nur ich. Und solche Performances, auch schon vor 10 Jahren habe ich das auch schon gemacht. Aber es ist nochmal was anderes, was machen zu dürfen bei so einer großen Showproduktion wie der Cirque du Soleil, die sich wirklich aussuchen können, mit wem sie arbeiten wollen. Die casten auf der ganzen Welt und die suchen sich einfach Leute aus. Und weil alle Leute im Prinzip im Cirque du Soleil zusammenarbeiten wollen, können die komplett sich aussuchen, wen sie haben wollen. Und dass die jetzt gesagt haben, sie wollen mit mir zusammenarbeiten, sie haben eine Vision für eine Nummer, das würde zu mir passen und dass ich die auch genauso umgesetzt habe, wie sie sich das vorgestellt haben, war für mich richtig, richtig, ein richtig krasser Moment gestern. Es war gestern. Es fühlt sich jetzt schon an, wie wenn es vor 2 Tagen war, aber es war gestern. Und es war für mich auf jeden Fall ein Erlebnis und es ist es auch immer noch. Ich meine, jetzt habe ich die einmal gespielt. Das ist ja das Tolle am Live-Performen. Man hat dann eine Nummer sehr, sehr gut gemacht, aber das ist ja dann nicht fertig, sondern beim Live-Performen geht es ja darum, immer wieder zu performen. Und das war jetzt ja auch nur ein Trainingsrun. Das ist ja noch nicht mal der echte Run auf der Bühne gewesen, sondern das war jetzt einfach nur der Trainingsrun. Natürlich ist die Messlatte jetzt recht hoch für meine Nummer, aber auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen Stress abgefallen, weil ich weiß, dass ich das mache, was sie von mir verlangen, was sie gerne haben wollen. Und was auch super interessant ist, ist, dass wir sind ja eine große Gruppe an Menschen. Es sind viele Artisten, es sind viele Leute, die an der Produktion mitarbeiten. Und ganz am Anfang haben sie uns auch gesagt, ihr seid alle hier, weil wir euch ausgesucht haben, weil ihr gut seid. Und ich glaube, es ist so ein Ding insgesamt von allen Artisten, gerade wenn man irgendwie in der Kunst arbeitet, dass man halt hin und wieder auch zweifelt an sich. Dass man hin und wieder einfach auch nicht mehr so sicher ist, ist es gut, was ich mache? Man hat es dann schon so oft gemacht und Leute sind ja manchmal auch so ein bisschen abgebrüht, gerade wenn man in dem Feld arbeitet, dass man einfach schon so viele Sachen gesehen hat, dass einen nicht mehr so viel berührt. Und deswegen fand ich es auch so schön, dass der Creative Director sich auch so hat darauf einlassen können. Also er war zu Tränen gerührt, weil er Lust auch darauf hatte, sich zu Tränen zu rühren zu lassen. Er hätte ja auch irgendwie an irgendwas anderes denken können im Moment, aber er hat wirklich Lust gehabt, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, das ist auch das Schöne am Ende vom Tag, ist, dass wir machen Kunst. Wir arbeiten in einem artistischen Feld, wir machen Kunst, wir erschaffen eine Show, die im besten Fall dazu führt, dass Menschen Emotionen erleben und leben. Und ja, ich glaube, für mich persönlich war das ein sehr, sehr wichtiges Erlebnis und ist es auch ein sehr wichtiges Erlebnis hier gerade, weil es einfach doch mir nochmal zeigt, dass ich auf dem Level unterwegs bin, dass ich mir das auch zutrauen darf, mit dem Cirque du Soleil Solo-Nummern zu spielen und dass ich für sowas auch bestimmt auch wieder in der Zukunft gecastet werden kann und dass ich auch von mir selber sagen darf, dass ich gut bin in dem, was ich mache. Und auch heute war es nochmal sehr schön, dass einfach auch Leute hier sehr viel uns bestätigen. Also, dass viele von den ganzen Direktoren, Choreografen, Coaches, dass die uns sehr oft loben, beziehungsweise uns sehr oft sagen, wenn Sachen gut sind. Natürlich auch, wenn Sachen nicht gut sind, weil wir an vielen Sachen auch arbeiten, aber dass sie uns sehr oft sagen, dass Sachen gut sind. Und das finde ich vom Vibe her einen sehr, sehr schönen Vibe. Also sehr, sehr angenehm, so zu arbeiten, wo man auch weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Weil es ja auch so ist, dass wir haben jetzt wirklich nur 2 Wochen Zeit. Morgen spielen wir zum ersten Mal, machen wir so von Anfang bis Ende einmal so die ganze Show durch, aber mit ganz vielen Pausen. Und danach haben wir auch wirklich nur noch eine Woche. Dazwischen fliegen wir nochmal nach Hause und dann haben wir auch vor Ort dann irgendwie noch 1-2 Tage und dann muss die ganze Show auf den Beinen stehen. Und bei großen Produktionen, normalerweise sind es Wochen oder Monate, bevor eine Show auf die Beine gestellt werden kann. Das heißt, es muss einfach alles sehr schnell gehen. Man darf, glaube ich, auch nicht unsicher werden. Man muss auch daran glauben, dass es gut wird und dass man es kann. Da ist das ganze Team auch sehr unterstützend und es ist sehr, sehr schön. Also es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr anstrengend. Ich merke auch, dass die Nummer, die ich hier spiele, anstrengend ist. Also das ist eine anstrengende Nummer. Aber es tut mir gut. Es tut mir gut, wieder zu trainieren. Ich hatte ja in den letzten Wochen so ein bisschen gesagt, dass ich das vermisse, einfach auch zu trainieren. Und es ist schön, Zeit reinzustecken in diese Kreationsphase und nicht immer nur zu performen. Aber nochmal ein paar Schritte zurück. In meiner letzten Folge hatte ich euch erzählt, dass wir jetzt auf Reisen gehen und zusammen nach Montreal fliegen. In meiner letzten Zirkus Hotline Podcast Folge. Und direkt im Anschluss, nachdem ich die aufgenommen hatte und dann ja auch online gegangen bin, bin ich ja losgeflogen. Aus Stuttgart über Zürich mit einer engen Verbindung und der Flug ist dann auch noch zu spät losgefahren. Das heißt, die Verbindung wurde wirklich richtig eng, so eng, dass ich rennen musste. Und ich dachte schon so, oh, echt. So innen, so verschwitzt und gerade ausgeschnauft in ein 8-Stunden-Flugzeug zu steigen, ist ja jetzt nicht so das tollste Gefühl der Welt. Und ich hatte auch so ein bisschen Sorge, ob es mein Gepäck denn schafft, diesen kurzen Transfer mitzumachen. Ich bin in diesem Fall gereist mit einem Koffer und mit meinem Sierrad, was auch ein Koffer war. Und habe mir dann aber erstmal gedacht, naja, wenn ich es schaffe, dann schafft es vielleicht mein Gepäck ja auch. Wir sind dann losgeflogen. Es war ein sehr langer Flug. Ich habe dieses Mal auch keinen einzigen Film geschaut. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe, glaube ich, nur Videos geeditet und Podcasts gehört. Danke übrigens für eure Nachrichten. Ihr habt mir verschiedene Podcasts vorgeschlagen und ein paar davon habe ich auch gehört. Sehr, sehr schön. Nach den 8 Stunden kommt man dann in Montreal an mit 6 Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, im Prinzip fliegt man los, 14 Uhr, dann fliegt man diese 8 Stunden, aber dann gewinnt man ja nochmal 6 Stunden. Das heißt, um 16 Uhr war ich dann in Montreal. 16 Uhr Montreal-Zeit, dann aber auch schon 22 Uhr Deutschland-Zeit. In diesem Fall habe ich hier ein richtiges Arbeitsvisum. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Manchmal, je nach Land, ist es ja auch mal ein bisschen unterschiedlich und was man macht und was für eine Art von Arbeit. Auf jeden Fall musste ich, als ich dann in das Land eingereist bin, normalerweise kann man nach Montreal einfach einreisen mit so einem kleinen Wisch, der nennt sich ETA, das füllt man im Voraus aus, kostet irgendwie 12 Euro. Und wenn man jetzt irgendwie keinen Criminal Record hat oder nicht seine Steuern nicht irgendwie gezahlt hat, also wenn man ein ganz normaler, guter Bürger ist, geht das auch sehr schnell. Man reist dann einfach ein und man kann hier rein theoretisch sogar bis zu 6 Monaten bleiben. Man erklärt kurz, was man macht und easy peasy. Aber in diesem Fall arbeite ich ja hier, das heißt, ich musste dann einmal kurz mit den Behörden reden, um mein Arbeitsvisum abzuholen oder halt alles schön eingestempelt zu kriegen. Und ich hatte auch verschiedene Dokumente schon ausgefüllt mitgebracht. Das hatte alles der Cirque du Soleil für mich organisiert. Ich musste da eigentlich auch gar nicht viel machen, einfach nur die Papiere mitbringen. Und durfte dann aber nochmal 2 Stunden warten, bis ich aufgerufen worden bin, um dann Fotos zu machen, Fingerabdrücke zu machen und das alles schön in meinen Pass einzutragen. Das heißt, mittlerweile war es jetzt schon so 12 Uhr nachts in europäischer Zeit. Es war zwar nur 18 Uhr, aber ich war schon echt müde. Also ich war schon echt müde und ich fing auch schon so ein bisschen an, nicht mehr ganz so konzentriert zu sein. Und ich wusste, dass es jetzt keine Schwierigkeiten geben würde, dass man da easy mein Arbeitsvisum kriegt. Aber trotzdem ist man in solchen Situationen immer so ein bisschen angespannt, weil das natürlich, ja, sind halt die Grenzkontrollen Menschen, das sind so Security-Leute, die sind eigentlich schon nett, aber die sind halt auch ernst und die stellen dir manchmal komische Fragen oder viele Fragen, du möchtest das alles richtig machen. Ich merkte schon so, oh, ich werde langsam ein bisschen müde, ich hoffe, es kommen nicht so viele komische Fragen. Kam zum Glück nicht, aber was kam, war eine kleine Notifikation auf meinem Handy, dass es eins von meinen Gepäckstücken nicht geschafft hat. Also ein Gepäckstück würde morgen ankommen. Und ich habe einen normalen Koffer, also so einen ganz normalen, stinknormalen Koffer gehabt und eine komische Tasche, die komisch aussieht, etwas rundlich, etwas lang, das ist auch Sperrgepäck, mit meinem Zierrad drin. Und ich war mir in dem Moment eigentlich sicher, ganz sicher haben sie mein Zierrad in Zürich vergessen. Aber wer weiß, vielleicht sind denn die Chancen, vielleicht ist es ja auch mein Koffer, der nicht angekommen ist und mein Zierrad schon. In dem Moment habe ich mir natürlich gewünscht, dass mein Zierrad es geschafft hat und nicht mein Koffer, weil ich wusste, klar, natürlich ohne Koffer hat man halt keine Trainingskleidung und man hat auch einfach sein ganzes Hab und Gut nicht, aber ohne Zierrad kann ich nicht trainieren und am nächsten Tag fing ja schon das Training an. Das heißt, ich komme aus meinem Security-Office-Raum raus, hat alles auch gut funktioniert, ich gucke beim Gepäck und da muss man sich auch vorstellen, ich habe 2 Stunden da gewartet bei dem Border Control und dann kommt man zu seinem Gepäck, wo diese ganzen Laufbänder sind. 2 Stunden, nachdem man gelandet ist. Das heißt, der Koffer ist dann ja auch nicht mehr auf dem Band, weil die Bänder sind ja schon komplett leer und dann ist ja schon der nächste Flug. Das heißt, ich musste erstmal mit dem Personal reden, fragen, wo denn mein Koffer wäre, wenn er hier irgendwo ist. Und dann wurde ich so von A nach B geschickt und dann irgendwann landete ich beim Sperrgepäck und siehe da, mein Zierrad ist da. Und da wusste ich natürlich, okay, wenigstens habe ich mein Rad, sehr cool. Wurde dann nochmal von A bis B nach C geschickt, wo denn mein verlorener Koffer sein könnte, beziehungsweise wen ich da kontaktieren muss. Hat dann eigentlich alles recht schnell geklappt, aber ich wusste halt, okay, ich habe meinen Koffer jetzt nicht. Daraufhin bin ich rausgegangen, habe mir ein Uber bestellt, wir kriegen ja auch den Transport bezahlt und mein Uber hat mich direkt zu meinem Apartment gefahren. Da war ich schon echt müde. Es war ja noch nicht spät in Montreal-Zeit, also es war vielleicht dann 19 Uhr oder so. Aber für mich war es so 1, 2 Uhr Nacht. Ich hatte die Nacht davor auch nicht viel geschlafen und kam dann hier an und von außen sah mein Gebäude echt ein bisschen aus. Also es sah so ein bisschen, die Gegend ist so ein bisschen, wie soll man sagen, es ist nicht so die beste Gegend und Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, also unsicher ist es hier ganz sicher nicht. Montreal ist auch so eine unglaublich sichere Stadt. Aber es fühlt sich einfach so ein bisschen an wie, ist jetzt nicht die beste Gegend. Und ich kam dann ins Gebäude rein, das Gebäude sah jetzt auch nicht so gut aus. Und ich dachte erst kurz, oh je, wo werde ich denn hier jetzt 2 Wochen schlafen? Aber dann, als ich in mein Apartment gekommen bin, war es eigentlich sehr schön oder sehr passend, schlicht. Ich hatte dann einfach nur das Problem, dass ich ja wusste, am nächsten Tag ist Training und ich hatte aber meinen Koffer nicht. Und dann habe ich zum Glück, ich weiß auch gar nicht, wieso ich das gemacht habe, zum Glück habe ich eine Trainingshose in mein Handgepäck getan. Leider kein Trainingsoberteil, aber das Top, mit dem ich geflogen bin, konnte auch fungieren als Trainingstop. Und so habe ich dann am nächsten Tag dann in dieser kurzen Hose und im Trainingstop trainieren können. Musste dann aber leider nochmal 24 Stunden warten auf meinen Koffer. Ich habe mich lange nicht mehr so sehr auf ein frisches T-Shirt und meinen Koffer gefreut. Man merkt aber auch immer wieder, dass man eigentlich viel weniger braucht, als man eigentlich denkt. Und es gibt so ein paar Sachen, die mache ich von vornherein. Also Zahnbürste zum Beispiel habe ich immer im Handgepäck. Und eigentlich die einzige Sache, die ich wirklich gebraucht habe, waren frische Trainingskleidung. Und am zweiten Tag hat mir dann jemand was geliehen. Eine lustige Sache, die mir heute passiert ist, ist, dass ich habe hier auch einen Ready Freddy mitgebracht. Ready Freddys kennt ihr wahrscheinlich. Das ist so ein Ganzkörper flauschiger Anzug, in dem ich mich warm mache, manchmal auch trainiere, den ich sehr gerne anhabe bei so längeren Trainingseinheiten, wo man einfach dann auch nicht kalt werden will. Aber ich trage den auch voll oft morgens. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen, den ich hier mitgebracht habe, wenn ich morgens aufstehe und mich nicht direkt anziehen will, sondern erst einen Kaffee kochen will oder so, dann ziehe ich den einfach so drüber. Ist zum Beispiel auch sehr praktisch zu Hause. Ganz komisches Beispiel, aber kennt ihr das, wenn irgendwie tagsüber der Postbote klingelt und man nicht richtig angezogen ist? Ja, okay, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr komisches Beispiel. Aber ich ziehe mich nicht immer sofort an, wenn ich aufstehe, sondern ich bin manchmal nur in Unterwäsche, wenn ich zu Hause bin, alleine bin oder so. Und wenn es aber dann an der Tür klopft oder wenn man zum Beispiel im Hotel ist und das dann irgendwie Roomservice reinkommen will oder so, dann braucht man ja irgendwas, das man schnell anziehen kann. Und da ist so ein Ready Freddy einfach perfekto. Und ich hatte heute meinen Ready Freddy im Training an, beim Cirque du Soleil dann in diesem Trainingsgebäude. Und dann kam eine von den Tänzerinnen auf mich zu, denn es gibt hier auch 6 Tänzerinnen. Und sie so, ist es ein Ready Freddy? Und da habe ich gesagt, ja, yeah, das ist ein Ready Freddy. Und ich kenne Ellie und ich weiß, ich war mit dabei, als sie das gelauncht hat. Und dann war sie so komplett hin und weg und war so, was, du kennst Ellie und wie und wo? Und habe ich gesagt, naja, also Ellie, die das gegründet hat, die Ready Freddy's gegründet hat, die ist das eine Tänzerin im Moulin Rouge in Paris und ich arbeite ja auch viel im Moulin Rouge in Paris und wir sind befreundet und die war komplett hin und weg und ich fand es total lustig, weil ich meine, es ist eine sehr kleine Welt, aber ich fand es vor allem sehr lustig, weil sie wirklich Ali als so eine ganz besondere Person gesehen hat, also so wirklich so, boah, die ist so inspiring und so toll und so cool, was sie alles macht und ist sie ja auch auf jeden Fall, sie ist richtig cool. Aber sie ist halt auch eine Freundin von mir und für mich ist es halt vor allem eine Freundin und nicht irgendwie eine coole Person, die ihr eigenes Unternehmen gegründet hat. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr lustig und sehr, sehr schön auch zu sehen, dass halt in der Szene die Ready Freddys halt jetzt auch so richtig es geschafft haben, hier auch mit anzukommen, dass andere Leute die erkennen. Und das erzähle ich jetzt gerade auch nochmal, denn ich habe mit Ellie in letzter Zeit auch öfter nochmal telefoniert. Wir wollen ja ein Cirque du Soleil Ready Freddy rausbringen. Dieser ganze Prozess hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Die Idee ist wirklich, ein Ready Freddy rauszubringen mit einer Farbe, die es nur Cirque du Soleil Farbe gibt. Wir sind wahrscheinlich 80% sicher, wird es eine graue Farbe sein, weil wir ein paar andere Farben ausprobiert haben und die uns einfach nicht so schön gefallen haben, nicht so gut gefallen haben. Ich persönlich trage sehr, sehr gerne grau und ich glaube auch, ihr oder Leute, die das kaufen, wollen nicht unbedingt sowas super Knalliges haben, sondern eine Farbe, die schlicht ist, die irgendwie passt, ist, glaube ich, passend. Und dann ist aber hinten auf der Tasche ist dann das Ready Freddy Logo, aber dann auch ein Cirque du Soleil Logo mit drauf. Und das ist dann sozusagen mein erster kleiner Merch-Artikel-Test, also das erste Produkt, was halt gebrandet ist mit einem Cirque du Soleil Produkt. Und das Ganze hat ein bisschen länger gedauert. Wir sind aber jetzt dabei, die letzten Tests zu machen und das Produkt soll rauskommen im Januar. Und weil es so lange gedauert hat, hat sie gesagt, hey, wenn du möchtest, kannst du nochmal so einen Code haben, so einen größeren Rabattcode, weil normalerweise haben die nicht so große Rabatte. Und sie bietet mir jetzt gerade an, bis Sonntagabend, also wenn der Podcast jetzt rauskommt, bis heute Abend kriegt man mit dem Code LEA20 auf die gesamten Ready Freddys, egal welche Farbe, 20% Rabatt. Und es ist ein Affiliate-Code, das heißt, ich kriege 10% von dem Gewinn. Das heißt, sie verliert im Prinzip 30% am Gewinn, eigentlich nur, weil sie halt sagt, hey, deine Leute haben so lange warten müssen. Und es ist ja jetzt irgendwie so kurz vor Weihnachten, es gibt viele Leute, die halt irgendwie für Weihnachten noch Geschenke suchen. Das wäre eigentlich ein guter Moment. Und wenn dann mein Ready Freddy rauskommt, wie gesagt, sehr wahrscheinlich ist der grau, wird es dann aber auch keinen Rabatt geben auf den. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt einen Zirkus Lea Ready Freddy, dann könnt ihr warten bis Januar. Wenn ihr sagt, ihr wollt einen Zirkus Lea Ready Freddy, aber ihr wollt auch einen anderen noch davor, dann könnt ihr natürlich den Code jetzt nutzen, wie ihr möchtet. Für mich ist es wirklich so, ich finde Ali super cool, ich finde das Unternehmen super cool. Es ist ein kleines Startup, es ist ihr eigenes Baby und ich unterstütze sie da super gerne und bin da auch voll, also ich mache da gerne auch Werbung für, weil es halt ein Produkt ist. Erstens ist es eine Freundin, die es gestartet hat. Zweitens trage ich das so gut wie jeden Tag. Und drittens werde ich sehr oft danach gefragt. Und ich finde es schön, wenn ich euch halt einen Rabattcode anbieten kann. Ist ja immer eigentlich eine schöne Sache, wenn man sowas haben kann. Aber fühlt euch nicht verpflichtet, den zu kaufen. Beziehungsweise fühlt euch auch nicht verpflichtet, den Zirkus Lea Ready Freddy zu kaufen. Wenn ihr Bock habt, den zu haben, ist es, glaube ich, eine schöne Sache. Aber ich glaube auch insgesamt überlege ich auch immer wieder so, wie fühlt es sich an für mich, mit Brands zusammenzuarbeiten, wie fühlt es sich an für mich, Werbung zu machen, für was mache ich Werbung, für was mache ich keine Werbung. Und lustigerweise habe ich gerade in letzter Zeit sehr viele Anfragen gekriegt für so E-Commerce-Brands, um einfach mal ein bisschen transparent zu erzählen, wie das Ganze so abläuft. Viele Brands wollen, dass wenn man einmal postet, dass direkt Umsatz generiert wird. Also sagen wir mal, ich werde jetzt kontaktiert, zum Beispiel Fruchtgummis ohne Zucker. Da gibt es verschiedene E-Commerce-Brands, die da neue Produkte rausbringen, die dann einfach sagen, hey Lea, möchtest du unser Produkt bewerben? Je nachdem, was es denn für Produkt ist, ist es immer so ein bisschen so ein Hin und Her von so, okay, manchmal sagen sie, hey, möchtest du es mal ausprobieren? Manchmal sagen sie das nicht. Was sehr schnell kommt, ist, dass sie dich fragen nach deinen Insights. Die Insights heißt im Prinzip, wie viele Leute gucken meine Stories, wie viele Leute gucken meine Reels, wie viele Prozent von meiner Audience sind Frauen, wie viel Prozent sind Männer, diese ganzen Sachen wollen sie wissen. Und dann rechnen sie, haben sie so Formeln und dann rechnen sie im Prinzip aus, was jetzt eine Story wert wäre oder was jetzt ein Reel wert wäre von mir. Und dann erwarten sie im Prinzip, dass sie sagen, okay, für die Summe X kaufen wir bei dir ein paar Stories ein und dann postest du das Produkt und dann linkst du dann den Link und dann wollen sie, dass über den Link so und so viele Leute kaufen. Und bei vielen Brands ist es mittlerweile so oder ist es so, dass es sehr, sehr transaktionell ist. Also dass man sozusagen, sie wollen einmal einkaufen für die Summe X und sie wollen dann über meine Community die Summe X plus Y wieder einnehmen. Und ich denke mir halt immer, so funktioniert es ja nicht. Also wenn ich jetzt morgen poste zu irgendwelchen Fruchtgummis ohne Zucker, die man irgendwo kaufen kann mit einem Code LEA10 für ein bisschen billiger Geld, werdet ihr die ja nicht kaufen, weil ich die davor noch nie gezeigt habe, darüber noch nie geredet habe und ich das immer so ein bisschen schwierig finde, dann zu sagen, ja, mache ich. Fruchtgummis ohne Zucker ist eigentlich nicht mein Ding. Also ich esse nicht viele Fruchtgummis insgesamt und wenn, dann wären es halt irgendwelche, die halt mir jemand geschenkt hat. Ich gehe jetzt nicht in den Laden und kaufe mir Fruchtgummis. Es ist jetzt auch nicht irgendwie in meinem Content, dass es oft vorkommt. Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich morgen Fruchtgummis poste, wäre das ja super random. Also es würde irgendwie gar keinen Sinn machen. Und deswegen ist mir das wichtig, einfach bei jeder Kooperation, die ich eingehe, wo ich auch Geld verdiene, dass es Sachen sind, die ich halt wirklich auch nutze. Es gibt einige Marken, habt ihr auch gesehen, also, oder seht ihr auf Social Media, mit denen arbeite ich über längere Zeit hinweg und das ist ja eigentlich auch so, wie ich arbeiten möchte, wo es ja auch am meisten Sinn macht. Also wenn ihr das Produkt immer wieder seht und ich das ein Jahr mache, das nächste Jahr wieder mache und dass man das auch so ein bisschen mit mir verbindet, dann ist es erstens für die Brand macht es voll Sinn, weil wenn ihr das Produkt irgendwo seht, dann denkt ihr dann an mich beziehungsweise habt irgendwie so eine Verbindung damit. Zweitens macht es am meisten Sinn, weil umso öfter ich darüber rede, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich es dann irgendwann kauft. Und was eigentlich am allermeisten Sinn macht, ist, wenn ich die Produkte sowieso einfach trage, sodass ich gar nicht explizit Content machen muss und sagen muss, guck mal, das ist ein Ready Freddy und so nutzt man den, sondern dass ihr den halt schon gesehen habt die ganze Zeit in meinen Videos und dann eigentlich nur darauf wartet, dass ich mal irgendwann einen Code habe, sodass ihr ihn billiger kaufen könnt. Und deswegen finde ich halt jetzt gerade Ready Freddy zum Beispiel eine mega coole Kooperation. Weil, ja, wie gesagt, ist halt ein Produkt, das würde ich auch bewerben, wenn ich keinen Code hätte und auch kein 10% daran verdienen würde, sondern einfach nur, weil ich es wirklich, wirklich cool finde und weil ich es auch richtig cool finde, was Ali macht. Genau, das war ein kleiner Sideline in die Influencer-Marketing-Welt. Dürft ihr mir gerne sagen, ob ihr einfach noch mehr erfahren wollt. Aber lustigerweise habe ich gerade in letzter Zeit sehr viele Anfragen gekriegt für verschiedene Produkte. Ganz viele verschiedene Sachen. Ich glaube, der Grund dafür ist, weil ich ein Video habe, was ein bisschen viraler gegangen ist. Dieses Klimmzug-Video, wo ich Klimmzüge mache. Das hat ja irgendwelche einige Millionen Klicks. Daraufhin sind halt einige so Sports-Brands und so verschiedene so E-Com-Sachen auf mich zugekommen. Und wo ich immer offen bin, ist, wenn mir jemand ein Testpaket zuschicken möchte und sagt, hey, möchtest du es mal ausprobieren? Dann kann man dann weitergucken. Dafür bin ich immer offen. Aber auch da, ganz ehrlich, in der Vergangenheit hatte ich öfter mal das Gefühl, dass Leute es gemacht haben. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass die Leute auch gar nicht ein Testpaket schicken wollen, sondern dass sie erst den Deal machen wollen ohne Testpaket und das Testpaket danach schicken. Wo ich so denke, oh, sowas würde ich nie machen. Also ich würde niemals einen Deal machen von dem Produkt, was ich noch nie probiert habe. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das macht doch viel mehr Sinn, man schickt mir ein Testpaket, ich teste die Produkte. Wenn sie mir gefallen, dann integriere ich sie sowieso in mein normales Leben. Ich habe ja gar nicht so viele Dinge. Also wenn man mir jetzt irgendwie Sportkleidung schicken würde, dann würde ich die sofort tragen. Also wenn sie mir gefällt und passt, würde ich sie tragen. Und dann wären sie auch sehr schnell in meinen Videos drin, weil ich ja gar nicht so viele Kleidung habe, weil ich ja immer nur einen kleinen Koffer unterwegs habe. Also eigentlich, wenn man das so ein bisschen smart überdenken würde, denke ich mir so, würde schon sehr viel Sinn machen. Kleiner Influencer-Marketing-Rant hier von Zirkus Lea. Aber eigentlich, und das ist ja das Hauptding und ich glaube auch der Grund, warum ich da auch immer wieder drüber nachdenke, ist, dass ich sehe mich ja eigentlich gar nicht so richtig als Influencerin. Also ich sehe mich als Content-Creatorin auf jeden Fall schon. Ich sehe mich auf jeden Fall als jemand, der Leute mitnimmt und Content macht. Und ich glaube, ich habe auch Werte, die ich vermitteln möchte. Und ich glaube, ich kann auch inspirieren und ich glaube, auch meine Geschichte kann inspirieren. Und das ist auch eine Rolle, die nehme ich auch gerne ein. Aber ich bin keine Verkäuferin. Also ich bin jetzt nicht dafür da, euch zu sagen, was der neueste Duft ist oder die neueste Creme oder die neueste Fashion-Sache, sondern ich teile einfach gerne mein Leben mit euch oder meinen Job mit euch. Und ich glaube, ich kann auch nur mit Marken zusammenarbeiten, die sowas dann halt auch verstehen. Also, dass es um was Größeres geht, als um halt so einen schnellen Verkauf. Ich habe halt auch den großen Luxus, dass meine Haupteinnahmequelle immer noch die Performances sind und immer noch die Shows sind. Und deswegen möchte ich es auch nochmal so kurz hier so sagen, fühlt euch bitte niemals verpflichtet, irgendwas zu kaufen, was ich bewerbe. Also auch wenn es Sachen sind, die ich gerne nutze und so, müsst ihr natürlich nicht machen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ist der schönste Weg, mich zu unterstützen, einfach nur meine Sachen anzugucken und vielleicht mal einen Kommentar dazulassen und mir mal zu schreiben, vielleicht mal ein Video jemand anderem zeigen, vielleicht mal einer Freundin davon erzählen. Das sind die schönsten Sachen, die ihr machen könnt, um mich zu unterstützen. Alles andere ist ein kleines Extra. Und natürlich finde ich es toll, wenn ihr zu meinen Shows kommt, weil es einfach auch schön ist für mich, Leute im Publikum zu haben, die da sind für mich. Aber auch das, da müsst ihr euch auch nicht verpflichtet fühlen, das zu machen, sondern wenn ihr Bock drauf habt, macht es. Aber ist doch schön, dass man mittlerweile sich so einen Podcast anhören kann, der kostet nichts. Und man kann sich Videos anschauen, die kosten nichts. Und das möchte ich auch, dass es weiterhin so bleibt. Ihr wisst doch noch, dass ich mir vor 2 Wochen ein Airbnb gemietet habe in Hamburg. Das war nicht nur irgendein Airbnb, sondern so ein richtig schönes Designerloft. Das hatte ich auch extra so ausgewählt, weil ich ja immer noch auf der Suche bin nach einem Apartment in Hamburg, beziehungsweise ich habe so eine Vision von einem Apartment-Loft, was ich mal irgendwann gerne hätte. Im Moment ist es wahrscheinlich preislich noch etwas zu weit weg, aber man kann ja träumen und man kann ja Ziele haben, ist immer wichtig im Leben. Und ich stelle mir das eigentlich auch als so Dachgeschosswohnung, also so letzter Stock, im besten Falle mit Fahrstuhl vor. Aber so von der Einrichtung und so vom Vibe her will ich eigentlich, dass es genauso ist wie dieses. Ihr habt vielleicht ein Video gesehen, was ich gepostet habe auf Instagram und auf TikTok und auch auf YouTube. Das ist das Apartment gewesen, was so bunt war mit der Schaukel drin. Die lustige Sache, die passiert ist, ist, wenn man Airbnbs mietet, kann es ja verschiedene Arten von Airbnbs sein. Entweder es ist so wie so eine Art Hotel, also es ist im Prinzip ein Gebäude, was nur für Touristen vermietet wird und was manchmal auch so ein bisschen fast schon zu steril aussieht und fast schon einfach wie eine Wohnung ist, die man kurzfristig mietet. Das gibt es oft in so Touristenorten, gibt es bestimmt auch in Hamburg, aber es gibt die, glaube ich, mehr einfach in Orten, wo Leute wirklich auch nur Urlaub machen. Und dann gibt es die andere Art von Airbnb, die ich eigentlich noch viel, viel, viel besser finde. Das sind Wohnungen von Leuten, die da wirklich wohnen. Also wenn jemand wirklich seine Wohnung vermietet, weil er oder sie in der Zeit auf Urlaub ist oder weil er in der Zeit zu seinem Partner geht oder so, um sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Solche Wohnungen gibt es ja auch. Die, finde ich, haben viel, viel mehr Charme, weil man dann einfach wirklich in der Wohnung ist von jemandem, die schon so Energie hat, also wo schon einfach jemand drin lebt. Und in diesem Fall war es eine Wohnung, die echt bewohnt ist. Also jetzt nicht eine Hotelwohnung, sondern eine echt bewohnte Wohnung, die jemandem gehört, die jemand so eingerichtet hat, wie er oder sie sie toll findet. Und genau so eine Wohnung war die Wohnung jetzt auch in Hamburg. Eine echte Wohnung, in der jemand wohnt, der Designer ist. Und dadurch, dass die ganze Sache ja auch irgendwie ein bisschen intim ist, dass man bei jemandem wohnt oder dass man halt auch zu jemandem nach Hause geht und so, sage ich ungerne, dass ich halt auch irgendwie eine öffentliche Person bin. Erstens, weil ich mich nicht so sehe und zweitens, weil ich irgendwie nicht will, dass mich dann jemand irgendwie erkennt oder so. Ich weiß nicht, das ist ein komisches Gefühl, ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen neu, aber was ich schon mache, also ich erzähle, wer ich bin, ich sage, ich bin Zirkusartistin, man kann sich ja so ein bisschen austauschen, auch um so ein bisschen Vertrauen aufzubauen und so ein bisschen auch sich kennenzulernen. Man möchte ja auch nicht irgendwie x-beliebige Leute bei sich zu Hause haben, sondern man möchte ja auch irgendwie wissen, wer zu einem kommt. Schreibe ich meistens immer eine kleine Nachricht und dann erkläre, warum ich eine Wohnung miete. Und in meinem Fall ist es eigentlich ganz einfach erklärt. Ich habe ja keine feste Wohnung. Ich reise immer von Engagement zu Engagement und dazwischen suche ich mir halt Airbnb-Wohnungen, wenn ich nicht gerade bei Familie bleibe. Und ich suche mir Wohnungen meistens, die ein bisschen teurer sind, ein bisschen schöner sind, einfach weil ich es schön finde. Und ich suche mir aber lieber auch Wohnungen, die echte Wohnungen sind, weil ich verbringe schon so viel Zeit in Apartments, die einfach nur so Mietapartments sind, so wie das, wo ich jetzt gerade hier bin. Das ist einfach so steril eingerichtet. Das hat einfach gar keinen Charme. Oder halt in Hotelzimmern, die haben ja auch meistens ganz wenig oder gar keinen Charme. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich auch echte Wohnungen. Gut, und auf jeden Fall, was in diesem Fall passiert ist, ich habe ein kleines Video gemacht zu dem Airbnb, was jetzt auch nicht so unglaublich viele Aufrufe gekriegt hat, aber halt schon so 150.000 auf Instagram. Und anscheinend hat der oder die intern von der Person, dem das Apartment gehört, hat dieses Video gesehen und hat es natürlich dann dem Vermieter geschickt. Und der fand das ganz lustig und ganz amüsant. Und ich fand das natürlich auch irgendwie lustig und amüsant und auch irgendwie weird, weil mir das noch nie passiert ist. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ich unterschätze halt immer, wie viele Leute irgendwie doch meine Videos erreichen. Und auf jeden Fall waren wir dann nochmal kurz im Austausch und ich habe ihn gefragt, ob ich das Apartment denn verlinken soll, mal auf meinen Kanälen, falls es andere Leute gibt, die da auch gerne wohnen würden oder das auch gerne mal auschecken würden, weil ich mir das ja schon vorstellen kann. Und er hat gemeint, ja, das würde er richtig cool finden. Er hat irgendwie gerade sein eigenes Designstudio gestartet und das ein bisschen Geld dazu zu verdienen, ist immer eine nice Sache. Kann sich natürlich auch vorstellen, dass halt andere Leute diese Schaukel gesehen haben und die Schaukel halt auch mal ausprobieren wollen. Deswegen verlinke ich das Airbnb unten, also jetzt auch in der Beschreibung von der Folge mit und werde es wahrscheinlich auch irgendwie nochmal auf Instagram verlinken, weil es halt auch echt ein nices Apartment war. Und wo wir schon bei Brand Deals und Affiliate Codes sind, habe ich gerade auch im Anschluss von meinem Besuch bei Airbnb so einen kleinen Affiliate-Link gekriegt. Ich glaube, den kriegt jeder, dass man, das ist so für Freunde und Familie, da kann man irgendwie 20 Euro sparen und ich kann irgendwie 20 Euro gewinnen, wenn jemand den nutzt. Das ist einfach nur so ein Weitergeben. Der ist dann unten auch mit verlinkt. Den könnt ihr nutzen und dann könnt ihr 20 Euro sparen auf eurer nächste Airbnb-Reservation. Oder weil ihr sowas noch nie ausprobiert habt. Ich bin großer Fan von Airbnbs. Wie gesagt, ich bin vor allem großer Fan von den Airbnbs, wo man halt in der richtigen Wohnung wohnt, wo jemand sonst wohnt. Ich finde, das ist eine schöne Erfahrung. Ich finde es irgendwie sehr cool. Und gerade in der neuen Stadt kann es auch dazu führen, dass man vielleicht auch die Person kennenlernt kurz und dann so einen kleinen Kontakt hat und so. Ich finde es eigentlich eine sehr, sehr schöne ausgetauschte Sache. Ich weiß natürlich, muss ich noch kurz dazu sagen, nur so Damage Control. Ich weiß, dass Airbnb in touristischen Städten auch ein sehr großes Problem ist, gerade wenn Apartments nur vermietet werden an Touristen und nicht an Locals und deswegen nicht genug Wohnraum da ist, ist mir absolut bewusst. Aber das ist eine andere Art, Airbnb zu nutzen. Ich rede darüber, dass man das Apartment, was man sowieso benutzt, im Urlaub vermietet. Sagen wir mal, ich hätte ein Apartment in Hamburg, ein richtig tolles, schönes Designerloft und ich fahre jetzt als Artistin 2 Wochen nach Montreal für eine Special Creation, weil ich mit dem Cirque du Soleil zusammenarbeite und in den 2 Wochen ist mein Apartment leer, dann wäre es doch cool, wenn ich das in der Zeit an jemanden vermiete, der sich irgendwie Hamburg angucken möchte oder so. Das ist meine Art, Airbnb zu nutzen. Und das finde ich auch sehr cool und da stehe ich auch voll und ganz dahinter. Jo, wir kommen schon wieder zum Schluss der heutigen Folge. Ich glaube, diese Idee, dass ich euch jedes Mal eine Sprachnachricht beantworte und dass ich jedes Mal einen Podcast vorschlage, geht auch schon irgendwie ein bisschen den Bach runter. Es ist fast schon ein bisschen zu viel Druck, jedes Mal Sachen machen zu müssen. Ich habe eine Sprachnachricht für nächste Woche schon mir vorbereitet. Da wird es eine geben. Wenn ihr noch was sagen wollt, mit in der Circus Hotline vorkommen wollt, Fragen habt, Fragen stellen wollt oder einfach was erzählen wollt, dürft ihr das natürlich gerne tun. Dafür könnt ihr mir einfach eine Sprachnachricht schicken. Das geht ganz einfach über einen kleinen Klick und über eine Website. Sehr einfach für euch gemacht. Und ich glaube, ich werde euch einfach nur Podcast-Folgen oder andere Sachen empfehlen, wenn ich einfach gerade was habe, was ich zu empfehlen habe. Ohne Druck, ohne Verpflichtung. Manchmal gibt es Empfehlungen, manchmal gibt es keine Empfehlungen und das ist auch in Ordnung so. Mich hat auch eine Sprachnachricht erreicht, die gesagt hat, ich könnte ja noch mehr Soundeffekte mit einbauen. Nicht nur die Wahlscheibe von dem Telefon, sondern auch noch andere Telefongeräusche. Finde ich eine coole Idee. Eigentlich war das auch ursprünglich die Idee, bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Wenn mal wieder ein Moment ist mit Zeit, wo ich ein Telefon habe und Lust habe, Sachen zu recorden, werde ich das machen, damit der Podcast natürlich immer von Monat zu Monat, von Woche zu Woche cooler und aufregender und besser und schöner und toller wird. Wenn ihr dazu beitragen möchtet, dass der Podcast noch größer und cooler und toller wird, dürft ihr sehr gerne eine Bewertung dalassen. Gerade auf Spotify geht das ganz einfach mit so einem Klick. Da kann man so klicken auf 5 Sterne. Im Moment sind wir noch pure 5 Sterne. Eine ganz pure Wertung. Noch gar nicht verdorben. Ist noch keine 4 Punkt irgendwas, sondern das ist noch richtig pur. Ich weiß nicht, wie lange wir das aushalten. Ich weiß nicht, wie lange wir das schaffen, aber hoffentlich noch lange. Freut mich sehr, dass du heute wieder mit dabei warst bei einer neuen Circus Hotline Folge und ich freue mich auch schon, euch nächste Woche wieder zu hören für dann die nächste Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche und einen schönen Sonntag und bis ganz bald.